Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie heute ganz herzlich begrüßen zu einer ungewöhnlichen Zeit für eine Ratssitzung. Aber wie ein berühmter Kommunalpolitiker mal gesagt hat oder eingeschätzt hat, heute ist das sogenannte Hochfest der Kommunalpolitik. Es geht um Haushalt. Ich freue mich, Sie nicht nur heute, sondern morgen auch zum Holocaust-Gedenktag begrüßen zu dürfen und nächsten Mittwoch dann eben die reguläre Stadtratssitzung. An dieser Trias sieht man aber auch wieder, was Sie als ehrenamtliche Mitglieder dieses Rates leisten. Ich weise immer wieder gerne darauf hin, insbesondere im Vorfeld von Kommunalwahlen. Es ist anstrengend, was Sie auf sich nehmen im Ehrenamt. Ich eröffne die heutige Sitzung, zu der mit Datum vom 15.01.2024 eingeladen worden ist. Die Bekanntmachung erschien am 22.01. in der Rathauszeitung. Ich stelle fest, es ist form- und fristgerecht eingeladen. Entschuldigt fehlen heute folgende Ratsmitglieder: Herr Seidel, Frau Würz, Frau Dr. Duran-Krämer, Frau Mock, Herr Schulz, Herr Gleisner, Herr Schenk, Frau Dr. Moritz und Herr Reifenberg. Ich stelle fest, dass wir aber trotzdem beschlussfähig sind. Ich möchte an dieser Stelle auf 22... Ich weiß, Sie vermissen ein Mitglied. Ich möchte auf 22 Absatz 5 Gemeindeordnung hinweisen, auf die sogenannte Befangenheit. Ich weise Sie darauf hin, dass die heutige Sitzung im offenen Kanal übertragen wird. Ich frage, ob Sie einverstanden sind, dass gegebenenfalls Foto- und Videoaufnahmen sowie Übertragungen durch sonstige Private gefertigt werden. Ich bitte um Abstimmung und nutze das gleichzeitig auch als Test für die Anlage. Ich stelle fest, 42 Ja-Stimmen, das heißt im Augenblick sind 42 Ratsmitglieder eingeloggt, keine Nein-Stimme, keine Enthaltung. Ich weise darauf hin, dass zur Vorbereitung der Sitzungsniederschrift die öffentliche Sitzung aufgezeichnet wird und ich bitte um Ihre Zustimmung, dass zur Vorbereitung der Sitzungsniederschrift die nicht öffentliche Sitzung aufgezeichnet wird und dass die Aufzeichnung der öffentlichen und nicht öffentlichen Sitzung für Archivzwecke aufbewahrt werden. Ich bitte Sie um Ihr Votum. Ebenfalls 42 Ja-Stimmen, einstimmig, kein Nein, keine Enthaltung. Informationen zur Tagesordnung. Zu Top 2, Übersicht über die Vorschläge aus dem Beteiligungsprozess Bürgerhaushalt, liegt Ihnen die Vorlage 627-1 vor. Ich möchte hier, weil nicht alle Ratsmitglieder dabei waren, aus dem Vorberatungsausschuss kurz berichten. Nach einstimmiger Empfehlung aus der Etatberatung zum Haushalt 24 verweist der Stadtrat die Top 30 Vorschläge aus dem Beteiligungsprozess zu einer dezidierten, abschließenden fachlichen Beratung in die jeweilig zuständigen Dezernatsausschüsse und die Mittel, die dafür erforderlich sind, die 24 gebraucht werden, sind aus dem laufenden Haushalt oder aus dem Nachtrag 24 oder 25 dann zu berücksichtigen. Es geht darum, dass die Vorschläge sich teilweise überschneiden mit Dingen, die Sie eh entschieden haben. Und es muss mal sauber aufgearbeitet werden. Und da sah der Ausschuss einstimmig die Aufgabe der jeweiligen Fachausschüsse. Das zu Ihrer Information. Dann Top 3.2, Haushaltssatzung der Stadt Trier. Da liegt Ihnen die Drucksache 591-2 vor. Und ich weise Sie darauf hin, dass Sie im Vorfeld geäußert haben, Sie hätten gerne Wortredebeiträge bis zu 10 Minuten. Das ist eine Abänderung der Geschäftsordnung und deshalb brauchen Sie jetzt 2/3 Mehrheiten, um das zu verändern und 2/3 der gesetzlichen Zahl der Mitglieder. Das heißt, damit jetzt diese bis zu 10 Minuten möglich sind, brauchen wir 38 Ja-Stimmen. Ich bitte um Ihr Votum. Ich stelle fest, 43 Ja-Stimmen einstimmig. Damit ist die Zweidrittelmehrheit erreicht. Mitteilung des Oberbürgermeisters, eine Bitte, ein Wunsch aus dem Beratungsausschuss, dass zu Beginn wir nochmal die Zusammenhänge zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt erläutern. Ich fange schon mal mit der Überschrift an. Wir haben einen Haushaltsüberschuss von 333.000 Euro heute geplant. Und deshalb, Herr Kühnel, würden Sie noch mal ganz grob erklären, wie diese 333.000 zustande kommen. Herr Kühnel.
Schönen guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren. Ich darf Ihnen vor Ihrer Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2024 noch mal kurz die Grundlagen zur Herleitung des Haushaltsausgleichs, der für einen genehmigungsfähigen Haushalt erforderlich ist, kurz erläutern. Sigi, kannst du mal bitte? Danke. Der Haushaltsausgleich ist gesetzlich gefordert. Sie finden die Regelungen zur gesetzlichen Forderung in § 93 Gemeindeordnung und § 18 Gemeindehaushaltsverordnung. Der Haushaltsausgleich dient der intergenerativen Gerechtigkeit bei der Aufgabenwahrnehmung der Gemeinde, sodass wir hier eine Vorgabe haben, die einzuhalten ist. Die Landesregierung hat auch darauf hingewiesen, dass wir einen genehmigungsfähigen Haushalt einreichen müssen. Der Haushaltsausgleich ist gegeben, wenn der Ergebnishaushalt ausgeglichen oder ein Plus aufweist und der Finanzhaushalt ein Plus aufweist. Zusätzlich sind die Mindestnettotilgungen nach dem Programm zur Entschuldung der Kommunen abzubilden. Das sind die Eckpunkte. Der Ihnen vorliegende Haushaltsentwurf ist ausgeglichen. Wir sehen in der Übersicht, dass wir hier noch einmal explizit einen Rahmen um beide Haushaltsteile, Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt, gezogen haben. Beide zusammen bilden den Haushaltsausgleich. Einzeln betrachtet werden wir dem Haushaltsausgleich nicht gerecht. Der kleinere, positiv geplante Überschuss ergibt sich hier aus dem Finanzhaushalt, 333.600 Euro. Dieses ist die kleinstmögliche Überschreitung, sodass wir in beiden Teilen Ergebnis und Finanzhaushalt ein Plus ausweisen und somit der Haushaltsausgleich abgebildet ist. Zur Erläuterung, die 333.600 Euro entsprechen angeschlagen in der Übersicht 0,07 des Finanzhaushaltsvolumens für Auszahlungen. Somit haben wir mit dem vorliegenden Haushaltsentwurf Ihnen einen genehmigungsfähigen Haushalt vorgelegt, der heute zur Beschlussfassung ansteht und dann mit Ihrem Votum an die Aufsichtsbehörde zur Genehmigung weitergeleitet werden kann.
Vielen Dank, Herr Kühnel, nochmal für die Erläuterung. Und das waren Informationen des Oberbürgermeisters. Ich rufe Top 2 auf, Übersicht über die Vorschläge aus dem Beteiligungsprozess. Die Vorlage wurde im Sinne der Vorberatung abgeändert und deshalb würde ich Sie bitten, dass Sie jetzt darüber entscheiden und einen Beschluss treffen. Top 2. Ich stelle fest, 45 Ja-Stimmen, keine Nein-Stimme, keine Enthaltung, einstimmig. Vielen Dank. Top 3. 3.1, Haushaltsreden der Stadtratsfraktion. Wir haben die Geschäftsordnung geändert, bis zu 10 Minuten. Und es geht wieder nach Größe der Fraktion. Und ich gucke jetzt zur Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Frau Dr. Reinemann-Matatko.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte RatskollegInnen der demokratischen Ratsfraktionen, sehr geehrte MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung, sehr geehrte BürgerInnen am offenen Kanal und hier im Saal. Der Haushalt ist das Kernelement des Verwaltungshandelns eines ganzen Jahres. Was im Haushalt steht, das kann gemacht werden. Was nicht im Haushalt steht, in den meisten Fällen nicht. Der Haushalt ist ein großes Zahlenwerk für die meisten Bürgerinnen, auch für uns hier im Rat, an vielen Stellen nur schwer verständlich. Seit vielen Jahren schon arbeiten wir daran, die Transparenz des Haushalts zu erhöhen. Aber am Verfahren tut sich wenig. Es ist nach wie vor ein dicker Stapel Papier, inzwischen als PDF. Genau herauszulesen, was in welcher Höhe wo berücksichtigt ist, ist eine Fleißaufgabe, die wir bei einzelnen Positionen im Vorfeld des Haushaltsbeschlusses mit Mitarbeiterinnen der Verwaltung bewältigen. Da wandern dann E-Mails mit PSP-Elementen, Rückstellungen, Belegen der Finanzwirtschaft hin und her. Fühlt sich an wie ein Escape Room, den man erst verlassen kann, wenn alle Hinweise auf den Ausgang gefunden sind. Ein großes Rätsel. Danke an diejenigen in der Verwaltung, die diesmal für uns den Weg aus dem Escape Room gefunden haben. Der Haushaltsentwurf wird vom Oberbürgermeister eingebracht. Voran gehen viele Stunden Arbeit in allen Ämtern, denn die Ämter melden an, welche Bedarfe bestehen. Vielen Dank daher an dieser Stelle allen Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung, die in diese Haushaltsaufstellung involviert waren, denn, liebe BürgerInnen, das waren echt richtig viele. Wünschenswert wäre, wenn die Anmeldungen der Ämter übernommen werden könnten, denn dort ist schließlich das Detailfachwissen vorhanden. Und wenn dann darüber hinaus der Stadtrat noch Ergänzungen vornehmen könnte und die Dinge einstellen, die dann im kommenden Jahr beantragt werden. Oder Streichungen vornehmen, wenn die Verwaltung Dinge wichtig findet, die der Rat so nicht als Schwerpunkt setzen würde. Aber nicht jeder Wunsch wird wahr. Stattdessen macht es sich schnell Ernüchterung breit. Denn das Haushaltsverfahren zum Haushalt 2024 begann damit, dass uns zwei Dinge mitgeteilt wurden. Erstens die schwarze Null. Der Haushalt muss ausgeglichen sein, damit die ADD ihn genehmigt. Dies war die Bedingung, die durch die Teilschuldenübernahme durch das Land von Seiten des Landes an die Kommunen in Rheinland-Pfalz gestellt wurde. Die Teilschuldenübernahme begrüßen wir. Dass uns durch die schwarze Null jedoch auch im Klimaschutz nur kleine Schritte möglich sind, da die Maßnahmen sich langfristig zwar rechnen, aber auf kurze Sicht eben auch erst einmal mehr Personal erforderlich wäre, was wiederum das Ergebnis im Ergebnishaushalt verschlechtern würde, das begrüßen wir nicht. Zweitens, die Höhe des Defizits nach der ersten Zusammenfügung der Anmeldungen der Ämter. Es lag bei rund 60 Millionen minus. In der Kombination dieser beiden Ausgangsvoraussetzungen war schnell klar, dass dieser Haushalt am Ende nicht in Haushaltsberatungen münden würde, in denen die Fraktionen darum ringen, welche politisch gewünschten Maßnahmen in den Haushalt Eingang finden. Dementsprechend war die diesjährige Sitzung der Haushaltsberatung schon nach 65 Minuten beendet. Zum Vergleich, früher dauerten Haushaltsberatungen ganze 2 Tage. Das war sicher auch nicht immer so ganz sinnvoll verbrachte Zeit, aber es wurde um politische Schwerpunktsetzungen gerungen. Diese Termine wurden von den Fraktionen mit hohem Zeitaufwand vorbereitet, da man die eigenen Haushaltsanträge formulieren musste, zunächst mal den Haushaltsentwurf verstehen und zudem die Anträge der anderen Fraktionen bearbeiten. Die Haushaltsberatungen waren jeweils Ausdruck der Gestaltungsfreiheit des Rates. Das Damoklesschwert der Nichtgenehmigung des Haushalts schwebte dieses Jahr so bedrohlich über uns, dass keine Fraktion einen Haushaltsantrag eingebracht hat. Denn weitere Kürzungen hätte niemand von uns verantworten können. Und eine Ausweitung der Ausgaben hätte, so wurde uns mehrfach mitgeteilt, den Haushalt nicht genehmigungsfähig gemacht. Das eigentliche Herzstück der Ratsarbeit, es war schwer krank in diesem Jahr. Der Haushalt liegt nun vor, beschlussbereit und genehmigungsfähig. Aber er wirkt wie ein Patient, der nur mit vielen, vielen Bypässen in Not-OPs noch am Leben gehalten werden konnte. Das sind sie, die Beipässe, die lebensrettend sind und diesem Haushalt unsere grüne Zustimmung sichern. Wir gehen im heute zu beschließenden Haushalt nun optimistisch davon aus, dass unsere Einnahmen möglichst hoch, unsere Ausgaben jedoch möglichst gering sind. Positiv bei der Annahme der Einnahmen: Es wurden in diesem Haushalt, liebe Bürgerinnen und Bürger, keine Steuersätze erhöht. Parallel zur Haushaltsaufstellung läuft das Verfahren zum Bürgerhaushalt. Ein Teil der Maßnahmen, die im Bürgerhaushalt genannt wurden, sind mit Einzelmaßnahmen zumindest teilweise im Haushalt enthalten. Aber es gibt keine Position, die nun direkt auf den Bürgerhaushalt zurückgeht. Dass die autofreie Innenstadt von den BürgerInnen im Bürgerhaushalt als wichtigste Maßnahme herausgearbeitet wurde, freut uns Grüne sehr. Noch schöner wäre dementsprechend eine Haushaltsposition Maßnahmen zur Erreichung der autofreien Innenstadt. Die gibt es in der Form allerdings nicht. Der Stadtvorstand hat uns jedoch zugesichert in den Vorberatungen, dass die Bürgerhaushaltsmaßnahmen in den Fachdezernatsausschüssen diskutiert werden. Dann besteht die Möglichkeit, noch Maßnahmen in den Nachtragshaushalt 24 oder in den Haushaltsentwurf 25 aufzunehmen. Denn im Sommer geht es ja schon wieder weiter mit der nächsten Aufstellung eines Haushaltsentwurfs. Der aus unserer Sicht größte Erfolg dieses Haushalts ist der Bereich Bauunterhalt. Bereits im Frühjahr 2023 haben wir zu dem Thema eine Initiative im Hinblick auf den Haushalt 2024 gestartet. Wir Grüne haben gemeinsam mit den PartnerInnen der Ampel deutlich gemacht, dass wir von der Verwaltung im Haushaltsentwurf einen höheren Ansatz erwarten als in den Vorjahren. Denn der bisherige Bauunterhalt reicht nicht aus, um einen Werteverlust unserer städtischen Gebäude und insbesondere unserer Schulen zu vermeiden. Hierfür sind die Mittel und der Personaleinsatz zu erhöhen. Und nun stehen für 2024 insgesamt 8 Millionen Euro im Haushalt für Bauunterhalt zur Verfügung, anstatt der in den letzten Jahren eingestellten gut 5 Millionen Euro. Dies wäre endlich die erhoffte Steigerung. Wir erwarten, dass diese Mittel dann auch wie geplant verausgabt werden. Ein Verschieben auf 2025 würde das Problem des zu geringen Bauunterhalts nämlich nicht lösen. Und wir erwarten, dass auch im Haushalt 2025 dann weiterhin höhere Mittel und Personalressourcen eingestellt werden, denn Bauunterhalt ist eine laufende Aufgabe und ein Rückfall auf das alte Niveau würde unsere Gebäudesubstanz weiter zerstören. Ein Bereich bräuchte ebenfalls dringend noch einen Bypass: unsere Bäume. Dass die untere Naturschutzbehörde schon seit vielen Jahren personell zu knapp ausgestattet ist, ist hinlänglich bekannt. Nun wurde über Jahre hinweg eine Baumschutzsatzung von den Fraktionen gemeinsam erarbeitet. Und wo klemmt es? An der Vorgabe, keine neuen Stellen in den Haushalt aufnehmen zu können. Aber wir setzen hier auf die kreativen Fähigkeiten unseres Kämmerers, insbesondere und des allerobersten Kämmerers, und darauf, dass über andere Instrumente noch Lösungen gefunden werden. Schmankerl für diejenigen, die früher nicht dabei waren. Früher hat die UBT, als sie noch UBM hieß, oft gesagt, wir machen eine Protokollnotiz. Das ist dann Voraussetzung unserer Zustimmung. Wenn es rechtlich möglich wäre, würden wir das an dieser Stelle gerne tun. Uns ist bewusst, dass das eigentlich so nicht geht. Sehr geehrte Damen und Herren, die Grüne Fraktion stimmt dem Haushalt zu. Wegen der kleinen positiven Lichtblicke, der kleinen Akzente, die wir trotz der schwierigen Ausgangssituation noch setzen konnten. Wir sehen allerdings auch, dass nicht jeder Haushalt der kommenden Jahre über Beipässe gerettet werden kann. Wir brauchen strukturelle Änderungen. Dazu gehören erstens die Übernahme der noch verbliebenen Altschulden durch den Bund, um den Schuldendienst nicht als Dauerbelastung in unserem kommunalen Haushalt herumschleppen zu müssen. Zweitens eine auskömmliche finanzielle Ausstattung der Kommunen, die die jeweiligen Spezifika vor Ort berücksichtigt. Bei uns gibt es nun mal kein E-Lkw-Produktionswerk, kein Biontech. Wir können daran arbeiten, dass sich solche Unternehmen auch bei uns ansiedeln. Aber auch das liegt nicht nur an uns. Zu uns fährt ja nach wie vor noch nicht mal ein Fernverkehrszug. Auch hier sind wir auf das Entgegenkommen anderer Instanzen angewiesen. Drittens, für die laufende Aufgabe des Bauunterhalts, insbesondere des Schulbauunterhalts, finanzielle Unterstützung durch das Land. Es reicht nicht aus, nur Neubauten und Umbaumaßnahmen zu fördern. Unsere Kinder lernen in Gebäuden, die keine optimalen Voraussetzungen bieten. Wenn wir aber in Zukunft Unternehmen vor Ort haben wollen, die mit hochqualifizierten Arbeitskräften innovative Produkte entwickeln, dann müssen wir auch im Bildungsbereich vor Ort die entsprechenden Grundlagen schaffen. Und dazu gehört eine gute Substanz unserer Schulgebäude. Wenn wir es als Kommunen nicht schaffen, Wenn wir es als Kommunen nicht schaffen, die Rahmenbedingungen der Haushaltsaufstellung zu verändern, dann wird die Entscheidungsfähigkeit von Gemeinde- und Stadträten zunehmend eingeschränkt. Wie sollen wir dann als Kommunalpolitik gegenüber den Bürgerinnen noch glaubwürdig auftreten? Welche Möglichkeiten haben wir denn noch, uns unterschiedlich zu positionieren, unterschiedliche Schwerpunkte zu setzen und damit den BürgerInnen auch eine echte Wahl zu ermöglichen? Haushaltsaufstellungen wie diese, die dem Rat weitgehend jegliche Entscheidungsfreiheit nehmen, schwächen auf Dauer das Ansehen und die Glaubwürdigkeit des Rates. Ich denke, dem sollten wir alle gemeinsam entgegenarbeiten. Ich danke Ihnen zum einen für die Aufmerksamkeit und ich danke ganz vielen Ärzten und Ärztinnen, Apothekerinnen, Apothekern und den Pharma-Produzentinnen aus Finnland, Italien und Deutschland, dass sie es mir heute ermöglicht haben, diese Rede trotz sehr kratzender Stimme zu halten. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Dr. Reinemann-Matatko, und für den Dank an die medizinische Kompetenz habe ich Ihnen auch eine Minute mehr gegeben. Als nächstes spricht Herr Köhler für die CDU-Fraktion.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, werte Kollegen, meine Damen und Herren, Maurice Stenz, ein amerikanischer Politiker, hat mal gesagt, das Aufstellen eines Budgets ist die Kunst, Enttäuschungen gleichmäßig zu verteilen. Und ich glaube, das kann man im Haushalt auch nachlesen. Die Verabschiedung des Haushaltes 2024 ist leider frustrierend, desillusionierend, ist einfach nur traurig. Der Haushalt sollte eigentlich schon im Juli 2023 eingebracht werden. Dies war jedoch nicht möglich, da zu viele Unwägbarkeiten, gerade auch in Bezug auf den Bundeshaushalt, dazu führten, dass eine verlässliche Haushaltsplanung zu diesem Zeitpunkt gar nicht möglich war. Allein daran sieht man, wie problematisch die Haushaltslage ist. Wir haben heute Abend einen Haushalt vorliegen, der auf Kante genäht ist und von dem wir sicher wissen, dass er so auch nur sehr schwer umsetzbar ist. Ein Haushalt sollte Werte, sollte Prioritäten unserer Stadt und seiner Bürger widerspiegeln. Der vorliegende Haushalt tut das leider nicht. Es fehlt, was ein Leben in Trier lebens- und liebenswert macht. Es fehlt das, was das vorhandene Leben in Trier erhält. Lediglich alle Pflichtaufgaben sind abgedeckt, freiwillige Leistungen sind auf einem historisch niedrigen Stand. Und weshalb? Zu den üblichen, eigentlich unlösbaren Problemen des Haushaltes kamen die Auflagen der Ampelregierung in Mainz hinzu, kommunale Haushalte nur als sogenannte ausgeglichene Haushalte zu genehmigen. Wenn nun aber die Pflichtausgaben schon so hoch sind, dass die Einnahmen zu deren Deckung kaum ausreichen, wo soll das hinführen? Das heißt dann nichts anderes, als dass für unsere Stadt lebensnotwendige Ausgaben zu streichen sind, zu verschieben sind oder sie einfach sterben zu lassen. So musste auch diesmal wieder der Rotstift bei sehr vielen Projekten angesetzt werden. Woher kommt aber diese Misere? Was sind die Gründe? Als erster und wichtigster Punkt ist ein total fehlgeleiteter Finanzausgleich des Landes Rheinland-Pfalz, welcher viel zu wenig die notwendigen Ausgaben und Bedürfnisse der Kommunen berücksichtigt. Die Kommunen in Rheinland-Pfalz sind nach wie vor strukturell unterfinanziert. Auch der sogenannte Schuldenschnitt des Landes ändert an der strukturellen Unterfinanzierung nichts. Zweitens, die nach wie vor rasant steigenden Ausgaben, besonders im Jugend- und Sozialbereich. Wir hätten uns hier insbesondere von der Führung des Dezernates II in den Haushaltsberatungen Vorschläge erhofft, wie wir dieser Entwicklung entgegentreten können. Hierbei ist insbesondere auch die Frage nach den hohen Standards weiterhin zu diskutieren. Und drittens, auch bei der Kommune greift die Inflation in die Kassen und insbesondere auch die steigenden Baukosten. Wir, die CDU, fordern schon seit Jahren eine grundlegende Reform der Gemeindefinanzierung hin zu einer bedarfsgerechten Ausstattung der Kommunen. Eine Einhaltung des Konnexitätsprinzips, also eine flächendeckende Verankerung des Prinzips, wer bestellt, bezahlt, und eine gerechte Aufteilung der Bau- und Unterhaltslasten für regional bedeutsame Infrastruktureinrichtungen. Ich denke hier zum Beispiel an die vielen Projekte, an die vielen Institutionen, die einzig vom Oberzentrum Trier vorgehalten und finanziert werden, welche aber nicht nur von Triererinnen und Trierern genutzt werden, sondern überregionale Bedeutung haben. Wir dürfen nicht nachlassen, auf diesen Forderungen zu bestehen und sie, auf welchen Wegen auch immer, einzufordern. Denn finanziell und bilanziell steht uns nach wie vor das Wasser bis zum Hals. Meine sehr geehrten Damen und Herren, mit den sogenannten freiwilligen Leistungen gestalten wir eigentlich vorrangig das kommunale Leben, die Gemeinschaft unserer Stadt. Sie sind das Salz in der Suppe der Kommunalpolitik. Wir stehen aber jetzt vor der Situation, dass wir weder eine Suppe haben, geschweige denn das Salz. Wie soll dann unsere Stadt lebens- und liebenswert bleiben? Die verfassungsrechtlich garantierte kommunale Selbstverwaltung ist angesichts solcher Zahlen nicht nur gefährdet, sie ist ausgehöhlt, sie ist eine leere Hülle. Und dennoch, die CDU bleibt dabei. Die freien Träger, ehrenamtliches Engagement, insbesondere im Sozial- und Jugendbereich, Sport, Kultur sowie ein vielfältiges Vereinsleben sind für unsere Stadt, für unsere Bürger unverzichtbar. Hier wird Lebensqualität, wird Identität mit dem lokalen Umfeld aufgebaut und gepflegt. Deswegen bleiben die Zuschüsse und Ansätze auch in den nächsten Jahren wichtiger Bestandteil des Haushalts. Weitere Kürzungen in diesen Bereichen wird es mit uns nicht geben. Weiter geht es in den nächsten Jahren, Gott sei Dank, jedoch mit den schon begonnenen Sanierungen und mit begonnenen Großmaßnahmen. Das Theater wird saniert, die TUFA bekommt den dringend notwendigen Anbau, auch als Interimsspielstätte für unser Theater. Und mit dem Spatenstich am letzten Montag ist das öffentliche Signal zum Baubeginn gegeben. Der unverzichtbare Neubau der Hauptfeuerwache kommt, das HGT wird erweitert, die Eckbert-Grundschule erhält neues Leben. Gebiete wie Kassel-Nord 2 und die Jägerkaserne sowie das Gelände der General-von-Seidel-Kaserne werden entwickelt. Gerade mit der Entwicklung des Park Q54 und dem Bestreben, weitere Gewerbeflächen zu entwickeln, kommen wir unserer Verpflichtung nach, unsere Einnahmen zu verbessern. Unsere Gewerbesteuereinnahmen sind entgegen dem allgemeinen Trend auf einem weiterhin hohen Niveau. Kurioserweise zählen wir dadurch aber nun zu den leistungsfähigen Kommunen im Land und erhalten somit weniger Schlüsselzuweisungen. Unsere Bemühungen, die Einnahmen zu verbessern, führen im Ergebnis zu einem Minus in der Kasse. Das kann so nicht sein. Auch schaffen wir mit diesem Haushalt mal wieder nicht, Flächen für dringend notwendigen Wohnraum in ausreichender Zahl anzubieten. Hier müssen wir nochmal ran. Die CDU-Fraktion wird diesen Prozess auch weiterhin konstruktiv begleiten. Meine Damen und Herren, trotz all dieser unerfreulichen Tatsachen wird die CDU-Fraktion dem Haushalt 2024 zustimmen, damit das Leben in Trier nicht zum Stillstand kommt. Es wird aber mit unserer Stütze unserer Fraktion nötig sein, weiter am Haushalt, insbesondere auf der Ausgabenseite zu arbeiten, damit auch in Zukunft freiwillige Leistungen möglich sind. Klar sage ich hier, weitere Gebühren, weitere Steuererhöhungen wird es mit uns nicht geben. Meine Damen und Herren, zum Schluss gilt mein Dank den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die an der Stellung des Haushaltes beteiligt waren. Besonders bedanke ich mich bei der Kämmerei, die naturgemäß die Hauptlast der Haushaltserstellung zu tragen hatte. Dank dem Stadtvorstand für die sehr konstruktive Beratung. Lassen Sie mich mit einem Zitat von Manfred Rommel enden. Finanzpolitik ist der hartnäckig unternommene Versuch, aus einer 1-Liter-Flasche 2 Liter auszuschenken. Danke sehr.
Vielen Dank, Herr Köhler. Ich habe Herrn Rommel noch erlebt. Es war unglaublich gut und sehr pointiert. Danke für Ihre Haushaltsrede. Als nächstes spricht Herr Teuber für die SPD-Fraktion.
Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Oberbürgermeister, Kolleginnen und Kollegen, Schulden runter, Investitionen rauf. Das ist das Motto dieses Haushalts und das ist ein gutes Signal für diese Stadt, denn wir sehen, dass wir in die Zukunft investieren und die gute Entwicklung in unserer Stadt tatsächlich auch weiter vorantreiben werden. Das ist möglich, weil wir mit vielen Partnerinnen und Partnern erfolgreich zusammenarbeiten und wohl eine starke Wirtschaft in dieser Stadt tatsächlich dazu beiträgt, Einnahmen noch weiter zu erhöhen und durch gute Arbeit auch Produktivität in diese Stadt bringt. Dafür sagen wir als SPD-Fraktion ganz herzlichen Dank. Denn Dadurch, dass Einnahmen steigen, dadurch, dass die Wirtschaft brummt, ist es so, dass sich unsere Stadt so gut entwickelt und wir als Vertreterinnen und Vertreter der Bürgerinnen und Bürger darüber entscheiden können, wo die Steuereinnahmen investiert werden, um diese Zukunft auch nachhaltig zu gestalten. Dass wir eine leistungsfähige Kommune sind, da unterscheide ich mich vom CDU-Fraktionsvorsitzenden, finde ich eine Auszeichnung. Ich würde sagen, diese Leistungsfähigkeit haben wir den Bürgerinnen und Bürgern und Unternehmerinnen und Unternehmern dieser Stadt zu verdanken. Und diese Leistungsfähigkeit zeichnet uns im ganzen Land dahingehend aus, dass wir im Gegensatz zu vielen anderen Kommunen in diesem Land und auch in der gesamten Republik in den schweren Corona-Jahren und auch in den Wirtschaftskrisenjahren eben keine Einnahmeverluste in der Größenordnung hatte, wie es Unternehmerinnen und Unternehmen sind, tatsächlich, wenn sie nur Größenordnungen haben, die vielleicht auch zu Steuervermeidungen in mancher Kommune führen und zu Verschiebungen, die eben zu Lasten eines Steuerhaushalts gehen, der vor Ort ist. Wir haben eine mittelstandsgeprägte Wirtschaft und da können wir stolz drauf sein. Und es ist richtig, dass wir mit PAKU 54 und mit anderen Maßnahmen tatsächlich auch diese Entwicklung weiter vorantreiben. Und Sie können sicher sein, wir stehen auch in Zukunft gerne an Ihrer Seite, denn nur gemeinsam sind wir stark für Trier. Ebenso ist es richtig, dass das Land uns stark unterstützt. 300 Millionen Euro, bis zu 300 Millionen Euro Schuldenerlass durch das Land. Ein Wahnsinnsbeschluss, 3 Milliarden Euro hat das Land in die Hand genommen, um Altschulden der Kommunen zu tilgen. Damit können wir die Pro-Kopf-Verschuldung in Trier nahezu halbieren. Von einem Strich auf den anderen. Das hilft uns massiv in einer Zinsentwicklung, die wir alle erkennen. In massiven, rasanten Schritten von 0% Zinsen auf 4%. Das belastet einen Haushalt natürlich auch. 300 Millionen Euro weniger Schulden heißt weniger Zinsen, auch in der Zukunft und damit auch mehr Möglichkeiten an Investitionen. Ebenso ist es gut, dass wir durch KIPKI, durch Klimaschutzprogramme des Landes, durch gezielte Entlastung auch in der Frage von Flüchtlingsbewegungen, gerade erst in dieser Woche, sehr geehrter Oberbürgermeister, wieder einen Bescheid bekommen haben vom Land über 8 Millionen Euro aus dem Kraftpaket, um die Einnahmesituation zu verbessern. Gemeinsam stark für Trier, das geht auch, weil wir so gute Kontakte von Trier nach Mainz haben und diese weiter pflegen. Es ist richtig, dass wir Schwerpunkte setzen, die bei Bildung, bei Sport, bei Wirtschaft, bei Mobilität, bei Sicherheit liegen. Und in dem Zusammenhang danken wir allen Beteiligten, die daran teilhaben. Ebenso nenne ich die Kultur, ohne die wir in dieser Kulturstadt nicht so stark aufgestellt werden, was auch den Tourismus angeht. Und auch die Gesundheitsstadt Trier ist zu erwähnen, mit zwei starken Krankenhäusern, einem Medizincampus, den es soweit im ganzen Land nicht wieder geben wird, gibt und den jetzt eine andere Kommune von uns kopiert. Wir sind eine Stadt, auf die Rheinland-Pfalz schaut. Wir sind eine Stadt, auf die Deutschland und Europa schaut, im nächsten Jahr bei Marc Aurel und in diesem Jahr, weil wir gemeinschaftlich etwas auf den Weg bringen, wo wir tatsächlich auch sehen können, dass Kultur eben als freiwillige Leistung, sehr geehrter Herr Köhler, sehr wohl weiter ausgebaut wird. Kultur wird in vielen anderen Bereichen dieses Landes und nicht unbedingt immer gestärkt. Es gehört aber gerade in dieser Gesellschaft dazu, um gemeinsam zusammenzukommen, gemeinsam stark zu bleiben. Und deswegen, sehr geehrter Nöhl, lieber Markus, vielen Dank, dass du dich dafür eingesetzt hast, den TUFA-Anbau, für den wir den Spatenstich diese Woche setzen konnten, auch voranzubringen. 13 Millionen Euro in die freie Szene und in das Theater, das sind Entwicklungen, die wir brauchen. Ebenso in Schule mit der HGT-Erweiterung oder anderen Beispielen. Wir sind auf dem richtigen Weg und wir müssen diesen gemeinschaftlichen Sinn zwischen Stadtrat, Stadtvorstand, Verwaltung tatsächlich weiter voranbringen. Und wir brauchen unsere Partnerinnen und Partner von den Stadtwerken, um auch den Klimaschutz und Mobilität voranzubringen. Wir wollen auch dort die Sicherheit mehr verankern. Lieber Herr Britten, wenn wir gemeinschaftlich das Sicherheitskonzept der Innenstadt noch weiter konsequent voranbringen, als wir das vielleicht in den letzten Jahren gemacht haben, was wir alle etwas schmerzhaft beobachten konnten. Es ist aber gut, dass wir auf dem Weg sind. Und ich möchte sagen, liebe Frau Gabes, dass wir am sozialen Zusammenhalt arbeiten, gemeinsam mit Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ist, glaube ich, in diesen Zeiten, wo offensichtlich rechte Hetzer und Rechtsextreme versuchen, unsere Gesellschaft auseinanderzutreiben, wichtiger denn je. Und das ist für uns als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten ein weiterer Aspekt. Wir müssen hier weiter investieren und wir müssen das Thema Teilhabe am Leben noch stärker in den Mittelpunkt rücken. Ein sicherer Kita-Platz, eine gute Bildung. Sicherer Kita-Platz, gute Bildung sind Grundvoraussetzungen und Schlüssel zur Teilhabe am Leben. Und liebe Frau Gabes, danke, dass Sie sich dafür einsetzen. Lieber Herr Becker, das Thema Klimaschutz, Mobilität ist eines, wo Sie mit Ihrem Team dran arbeiten. Sie können sich auf uns verlassen. Wir werden da gemeinschaftlich weiter vorangehen. Wir wollen gemeinsam stark auch in diesen Bereichen bleiben für Trier. Es ist richtig, wir hätten uns an manchen Stellen noch mehr gewünscht. Die IGS-Sanierung ist dringend überfällig. Die Grundschulzusammenlegung in Trier-Westfalen dringend überfällig. Wir würden uns wünschen, dass wir hier schneller vorankommen. Wir müssen aber auch so ehrlich sein. Wir investieren über 90 Millionen Euro. Und wir werden diesen Plan weiter und weiter konsequent vorangehen. Aber wir würden uns auch in diesem Haushalt wünschen, dass wir da diese Maßnahmen schon hätten unterbringen können, um nur zwei Beispiele zu nennen. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie uns das Stadtratsmandat nicht madig machen. Es ist Verantwortung für die Bürgerinnen und Bürger. Und wir sollten selbstbewusst und stolz darauf sein, dass wir gewählt wurden. Und ich danke im Namen aller Gewählten der SPD-Fraktion dafür, dass Sie uns das Vertrauen in den letzten 5 Jahren geschenkt haben. Und ich werbe dafür, dass Sie zur Wahl gehen am 9.6. und Demokratinnen und Demokraten wählen, um Hetzer keine Macht und keine Verantwortung dieser Stadt zu übergeben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es ist unsere aller Verantwortung jeden Tag, deswegen freue ich mich, wenn am Wochenende viele auf die Straße gehen, am Samstag am Hauptmarkt, am Sonntag vor der Porta Nigra. Es ist unsere Verantwortung bei Wahlen, aber auch jeden Tag. Und in diesem Sinne würde ich mich natürlich freuen, wenn Sie am 9.6. auch sehen, es braucht noch mehr Sozialdemokratie in dieser Stadt. Und gemeinsam stark für Trier heißt auch gemeinsam stark mit der SPD. Dieser Haushalt setzt die richtigen Schwerpunkte dafür, das habe ich, denke ich, deutlich gemacht. Und in dem Sinne darf ich mich bei allen Beteiligten dafür bedanken, vor allem bei der Stadtverwaltung. Denn die Stadtverwaltung mit dem Stadtvorstand, die haben einen herausragenden Job gemacht. Und es ist eine große Verantwortung, die sie übernehmen, die nicht immer im besten Lichte in unserer Gesellschaft stehen. Ich darf Ihnen sagen, da arbeiten viele Menschen hart daran, dass täglich das Leben funktioniert. Dafür unseren Dank als SPD-Fraktion und den Dank, den haben Sie von der gesamten Bevölkerung verdient. Denn Sie wissen, eine gute Verwaltung lässt einen funktionierenden Staat tatsächlich da auch jeden Tag wieder beweisen und für die Sorgen und Nöte tatsächlich auch da sein. Unseren Dank dafür. Schulden runter, Investitionen rauf. Diese Stadt entwickelt sich gut. Und dafür wollen wir gemeinsam stark sein. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Teuber. Herr Frisch für die AfD-Fraktion.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, der vorliegende Haushaltsentwurf ist dem anerkennenswerten Bemühen der Verwaltung geschuldet, angesichts außerordentlich schwieriger Rahmenbedingungen und unter den Argusaugen einer Aufsichtsbehörde mit viel Kreativität zu einem genehmigungsfähigen Haushalt zu kommen. Dafür zunächst einmal ein Dank an Herrn Leibe und sein Team sowie an alle, die an diesem Haushalt mitgewirkt haben. Ja, es sind windige Zeiten, wie es der Oberbürgermeister bei seiner Einbringungsrede formuliert hat. Wie alle Kommunen befindet sich auch die Stadt Trier am Ende der Nahrungskette. Und es sind nicht nur die weltpolitischen Krisen, die sich negativ auf uns auswirken. Es ist auch die Politik von Bundes- und Landesregierung, unter der Stadt und Bürger zu leiden haben. Sei es die völlig aus dem Ruder gelaufene Energiewende, die die Energiekosten in schwindelerregende Höhen treibt, sei es die ungesteuerte Zuwanderung, die Städte und Gemeinden auch in Rheinland-Pfalz vor riesige, nicht nur finanzielle Probleme stellt, oder sei es die nach wie vor unzureichende Finanzausstattung durch das Land, die mit den ständig wachsenden Anforderungen etwa im Kita- oder Ganztagsschulbereich schon lange nicht mehr Schritt halten kann. Die Folge ist das, was wir gerade erleben. Wie viele andere Kommunen sind wir gezwungen, an allen Ecken und Enden zu sparen. Auch da, wo es richtig wehtut und wo es unsere Bürger empfindlich trifft. Dringend benötigte Stellen können nicht besetzt werden, Serviceangebote müssen zurückgefahren werden, die städtische Bücherei muss auf geplante Anschaffungen verzichten. Auch der in der Vergangenheit sträflich vernachlässigte Bauunterhalt kann nicht in dem Maße erhöht werden, wie es notwendig wäre. Es fehlt an Geld und Personal. Aber wenn ausgerechnet die Grünen jetzt fordern, hier müsse mehr getan werden, dann sollten sie lieber bei den von ihnen geführten Regierungen in Mainz und Berlin vorstellig werden, anstatt über die kommunalen Auswirkungen der dort betriebenen falschen Politik zu klagen. Ohne Moos ist nun mal nichts los und mit wohlfeilen Forderungen allein wurde noch kein einziges Gebäude saniert. Fakt ist, wir haben kaum noch finanzielle Spielräume, um aktiv Kommunalpolitik zu gestalten. Nicht umsonst waren die jüngsten Haushaltsberatungen wohl die kürzesten in der Geschichte der Stadt Trier. Der Rat kann allenfalls noch die Reihenfolge festlegen, in denen zwingend durchzuführende Maßnahmen umgesetzt werden. Kommunale Selbstverwaltung ist damit weitgehend außer Kraft gesetzt. Das ist nicht nur für uns demotivierend. Es dürfte auch dazu führen, dass es in Zukunft noch weniger Menschen gibt, die bereit sind, sich kommunalpolitisch zu engagieren. Doch es gibt auch Positives zu berichten, um nur zwei Beispiele zu nennen. Wir haben mit den Stadtwerken ein Vorzeigeunternehmen, das den städtischen Haushalt spürbar unterstützt. Und wir haben Feuerwehr und Katastrophenschutz, die bei der Katastrophe 2021 bewiesen haben, dass sie besser sind als viele andere. Vor allem aber hat sich die Landesregierung nach jahrelanger Verweigerungshaltung endlich dazu durchgerungen, einen Teil der Kommunalschulden zu übernehmen. Für uns als eine der relativ gesehen höchst verschuldeten Städte Deutschlands bedeutet dies eine große Entlastung. Nicht nur, weil es ein gutes Gefühl ist, 290 Millionen weniger Verbindlichkeiten zu haben und endlich wieder Eigenkapital zu besitzen, sondern auch, weil damit erhebliche Zinseinsparungen verbunden sind und sich zum ersten Mal wieder eine realistische Möglichkeit eröffnet, langfristig schuldenfrei zu werden. Aber bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Für uns als AfD-Fraktion ist klar, dass es eine nachhaltige Haushaltskonsolidierung nur geben kann, wenn wir auf unnötige und ideologische Projekte verzichten und stattdessen eine am Wohl der großen Mehrheit ausgerichtete Politik betreiben. Auch Bundes- und Landesgeld, das wir ausgeben, ist Steuergeld, das von den Bürgern mühsam erwirtschaftet wurde. Es ist unsere oberste Pflicht, sorgsam und verantwortungsbewusst damit umzugehen. Die immer noch von einigen hier erträumte millionenschwere Sanierung des Ex-Hauses auf Kosten der Stadt lehnen wir daher ab. Wir haben schon vor 2 Jahren vorgeschlagen, gemeinsam mit einem Investor oder einer Stiftung eine gemischte Nutzung dieses Gebäudes anzustreben und die Jugendarbeit zumindest in Teilen an andere Stelle wie etwa den Schießgraben auszulagern. Und wir freuen uns, dass dieser für die Stadt deutlich günstigere Plan inzwischen breite Unterstützung gefunden hat. Auch das Poller-Projekt, dessen Kosten sich vervielfacht haben und das zu einem ständig wachsenden Millionengrab geworden ist, sollte umgehend eingestampft werden. Es suggeriert eine Sicherheit, die nicht erreichbar ist. Poller halten weder Amokläufer noch Terroristen auf. Deshalb lassen sich Anschläge oder andere schwere Straftaten damit nicht verhindern. Und um die Innenstadt von unerwünschtem Verkehr freizuhalten, stehen andere, billigere Maßnahmen zur Verfügung. In diesem Zusammenhang eine Anmerkung in Richtung unseres Verkehrsdezernenten. Lieber Herr Becker, hören Sie endlich auf, unsere Autofahrer zu kujonieren. Erhöht Parkgebühren, stark steigende Stellplatzkosten für Anwohner, Rückbau von Parkplätzen in der Innenstadt, immer mehr Fahrradspuren und anderes mehr. Wenn Sie so weitermachen mit Ihrer Politik als Fahrradlobbyist, dann brauchen wir keine Maßnahmen zur Belebung der Innenstadt mehr, dann ist die City irgendwann tot. Wir als AfD-Fraktion hoffen jedenfalls, dass es im nächsten Rat andere Mehrheiten geben wird, die die Rückkehr zu einer Verkehrspolitik mit Augenmaß ermöglichen, bei der die Interessen aller Verkehrsteilnehmer, auch der Fußgänger und der Autofahrer, gleichermaßen berücksichtigt werden. Unsere ausdrückliche Zustimmung finden dagegen die vorgesehenen Investitionen. Es ist erfreulich, dass viele Dinge in Bewegung kommen und lange geplante Projekte endlich umgesetzt werden. Nur wenn wir investieren, können wir unsere Stadt zukunftsfähig machen. Das gilt auch und gerade in schwierigen Zeiten. Um das zu finanzieren, müssen unsere Gewerbesteuereinnahmen weiter wachsen. Nicht durch eine Erhöhung der Hebesätze, sondern durch die Ausweisung neuer Gewerbegebiete und eine aktive Ansiedlungspolitik. Hier würden wir uns seitens der Verwaltung ein noch höheres Engagement wünschen als bisher. Gleiches gilt für die Sicherheit der Trierer Bürger. Es kann nicht sein, dass Nelspark, Palastgarten und andere Bereiche unserer Stadt zunehmend zu Zonen werden, in die sich vor allem nachts niemand mehr traut. Den vielen Worten müssen hier endlich Taten folgen. Meine Damen und Herren, der vorliegende Haushaltsentwurf ist extrem auf Kante genäht. Das ist verständlich angesichts einer Kommunalaufsicht, die dem Stadtvorstand im Nacken sitzt und ausgerechnet im Kommunalwahljahr unverhohlen mit dem Zwang zu Steuererhöhungen droht. Aber wir haben erhebliche Zweifel, ob dieses Vorgehen auch zielführend ist. So steht es außerhalb jeder Realität, dass die Sozialdezernentin die Aufwendungen für die soziale Sicherung im Vergleich zu 2022 um fast 39 Millionen Euro geringer kalkuliert. Warum sollten die Sozialausgaben, die in den vergangenen Jahren unaufhaltsam gestiegen sind, jetzt auf einmal drastisch sinken? Kita-Ausbau, Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule, höhere Kosten für Unterkunft und Heizung, schon das ist ein explosives Gemisch, das jeden Haushaltsansatz sprengen kann. Auch die Hoffnung auf zurückgehende Flüchtlingszahlen dürfte sich als trügerisch erweisen. Natürlich sind in den letzten Wochen weniger Asylzuwanderer zu uns gekommen. Aber das war witterungsbedingt und nichts deutet darauf hin, dass die Zahlen im Frühjahr nicht wieder ansteigen werden. Zwar hat der Bundestag auf Initiative der Ampelregierung, nicht der AfD, ein Rückführungsverbesserungsgesetz beschlossen, das Abschiebungen in großem Stil zur Folge haben soll. Aber nach allen bisherigen Erfahrungen ist nicht damit zu rechnen, dass dieses Gesetz nachhaltige Wirkungen entfalten wird, so sehr das auch wünschenswert wäre. Und an den hohen Zuwanderungszahlen wird sich so lange nichts ändern, wie die europaweit höchsten Sozialleistungen als Migrationsmagnet nicht abgeschaltet und illegal Einreisende an unseren Grenzen konsequent zurückgewiesen werden. Doch weder für das eine noch für das andere ist ein politischer Wille bei der Ampel in Berlin erkennbar. Meine Damen und Herren, niemand von uns hat eine Glaskugel, mit der er die Zukunft voraussagen könnte. Aber Realitäten lassen sich durch Schönrechnen nicht dauerhaft verdrängen. Die Notwehr gegenüber der Kommunalaufsicht löst die Probleme nicht, sondern verschiebt sie in die Zukunft. Und deshalb befürchten wir, dass das böse Erwachen kommen wird. Was, wenn sich dieser Haushalt als Luftnummer erweist? Wenn Nachträge erforderlich werden und eine erneute Verschuldung droht? Und wenn die ADD zum Haushaltsausgleich eine spürbare Verbesserung der Einnahmenseite fordert? Um es klar zu sagen, weitere Steuer- oder Abgabenerhöhungen werden mit uns als AfD und ganz sicher auch nicht mit unserer kommenden Fraktion machbar sein. Unsere Bürger und unsere Betriebe sind schon jetzt bis an die Grenze des Zumutbaren und darüber hinaus belastet. Sie immer wieder für eine verfehlte Politik, insbesondere auf Landes- und Bundesebene, in Haftung zu nehmen, ist inakzeptabel. In diesem Sinne werden wir auch strikt darauf achten, dass die laufende Grundsteuerreform in Trier wie versprochen aufkommensneutral umgesetzt wird. Eine Steuererhöhung durch die Hintertür darf es hier definitiv nicht geben. Meine Damen und Herren, die AfD-Fraktion steht dem vorliegenden Haushaltsentwurf aus vielen Gründen kritisch gegenüber. Wir werden ihn dennoch nicht ablehnen, weil wir um die dahinterstehenden Sachzwänge wissen und die intensiven Bemühungen des Stadtvorstandes um die Handlungsfähigkeit unserer Kommune sehr wohl anerkennen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Herr Frisch. Als nächstes spricht Herr Johann für die Fraktion Die Linke.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrter Stadtvorstand, liebe Kolleginnen und Kollegen der demokratisch gesinnten Ratsfraktion. Aus China kommt das Sprichwort: Wer seinen Appetit betrügt, vermeidet Schulden. Und mit diesem Sprichwort ist auch das grundlegende Problem dieses Haushalts angesprochen. Ich will es vorab in allem kollegialen Respekt gegenüber Stadtvorstand und Finanzverwaltung sagen, dass die große Leistung dieses Haushalts die Schuldenkonsolidierung ist. Mir ist es wichtig, zu Beginn der Rede den Dank für die transparente Kommunikation über die Finanzsituation der Stadt, der Vorgaben von Land und ADD und die Ziele der Haushaltssatzung voranzustellen. Dieser Respekt ist notwendig und gehört sich, gerade wenn wir als Linksfraktion zu einer anderen politischen Bewertung dieses Haushalts kommen. Denn dieser Haushalt ist nicht geprägt von Appetit, den die Bürgerinnen, den wir als KommunalpolitikerInnen haben. Dieser Haushalt entspricht nicht dem Hunger von Trier, den es an Veränderungen braucht. Dieser Haushalt ist eine ätzende Diät, in dem uns Verzicht und Fasten vom Hausarzt vorgeschrieben wurden. Und um den richtigen Personen auf die Füße zu treten, verschrieben wurde uns diese Diät vom Bund, von Land und der ADD. Der PEC wird zwar die Kommunen entschulden, sie aber auch weiterhin in die Diät des Verzichts schicken. Wir als Linke hätten uns als eine Alternative gewünscht, dass die Landesregierung selbst ein negatives Sondervermögen aufbaut, in dem die Schulden der Kommunen enthalten sind. Diese Schulden sind beim Land viel besser aufgehoben. Dort kann ein Schuldenmanagement durchgeführt werden. Das Land kann die Schulden bei einem viel höheren Gesamthaushalt viel besser abbauen. Aber nein, für die Stadt Trier bleibt nur die Kur mit Wasser und Brot. Doch schauen wir konkret in den Haushalt und seinen Appetitzyklern rein. Der erste Appetitzykler findet sich gut versteckt im Kinder- und Jugendförderplan. Versteckt, weil man zuerst mit einem Plus von 6,5% mit einem höheren Zuschuss rechnet. Der höhere Zuschussbedarf resultiert aber nur aus den starken Tarifentwicklungen im Personalbereich, den Steigerungen der Verbraucherpreise, der Haushaltskonsolidierung konfessioneller Träger sowie der oftmals festen Landesförderung, die Kompensation notwendig machen. Diese Erhöhung ist also notwendig, weil Gehälter und Verbraucherpreise steigen. Aber diese Erhöhung ist noch lange keine Finanzierung in eine erfolgreiche Kinder- und Jugendarbeit, die sich an den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen und der Arbeit der Träger orientiert. Auch die Tarifsteigerungen aus der Tarifrunde werden, wenn man Inflation und Kostensteigerung real einrechnet, damit nicht aufgefangen. Wir lassen die freien Träger im Stich und viel mehr noch. Die erwartbare große Differenz zu den Ergebnissen der Tarifverhandlungen ab 2024 werden die freien Träger so nicht tragen können, ohne quantitative und qualitative Kürzungen durchzuführen. Wollen wir wahrhaft riskieren, dass wir die Existenz von Trägern damit aufs Spiel setzen? Theresa Görgen hat für die Linksfraktion Trier im September letzten Jahres hierzu einen Antrag eingebracht, der diese Problematik vorausgesehen hat. Für uns als Linksfraktion ist klar, wir sparen nicht an der Förderung für Kinder und Jugendliche im sozialen Bereich. Der Kinder- und Jugendförderplan braucht mehr Geld, nicht weniger. Die Linksfraktion will in die Zukunft der neuen Generation investieren. Unsere Forderung ist, Jugendhilfe ist Pflicht. Es müssen ausreichend und gute Jugendarbeits- und Jugendkulturangebote beibehalten und neu geschaffen werden. Zweitens, die Schulen bluten aus. Wieder einmal werden dringend notwendige und längst im Stadtrat beschlossene Investitionsaufgaben in die Sanierung und Modernisierung in Schulen verschoben. Was heißt das im Konkreten? Die über 200 GanztagsschülerInnen der St. Matthias Grundschule werden weiterhin, im wahrsten Sinne des Wortes, buchstäblich im Regen stehen gelassen. Denn es wird weiterhin eine Mensa fehlen, zudem auch Pausenräume für die Schülerinnen, wenn es regnet. Die Schule wird weiterhin in einem organisatorischen Drahtseilakt 200 Schülerinnen zur Kantine des Finanzamts lotsen. Und hier im Stadtrat würde der Appetit in dem engen Essenszeitfenster, welches die Schülerinnen dort nur haben, vergehen. Ein anderes Beispiel, die Grundschule in Quint. Eine energetische Todsünde. Eine Sünde, dass junge Menschen unter diesen zum Teil unwürdigen Bedingungen leben und lernen müssen. Es findet keine Priorisierung im Haushalt statt, sodass Quint nicht vorgezogen wird. Es scheint der Konsens in der Diskussion zu sein, dass Quint noch nicht marode genug sei im Vergleich zu anderen Schulen. Wie weit wollen wir es denn noch kommen lassen? Wie lange sollen wir die Eltern in Quint und an anderen Grundschulen noch hinhalten? Es braucht eine Priorisierung aller Grundschulen. Jetzt. In der Keune-Grundschule hat die Klassenlehrerin meines Sohnes darum gebeten, dass die Kinder am ersten Schultag nach den Sommerferien Putzlappen und Gummihandschuhe mitbringen sollen. Der Klassenraum müsste noch sauber gemacht werden. Die beauftragte Firma hatte nur den Boden gewischt. Es fand keine Kontrolle statt, scheinbar auch nicht stichprobenweise. Mittlerweile sind die Räume sauber. Aber wie geht es weiter? Wenn die Stadt vermehrt externe Unternehmen beauftragt, Planungsleistungen, Bauleistungen oder andere Dienstleistungen an städtischen Gebäuden zu übernehmen, dann muss die zuständige Behörde organisatorisch und personell so aufgestellt sein, dass sie die Ausführung der Arbeiten kontrollieren kann. Das ist die Bauherrenaufgabe. Die Stadt muss gewährleisten, dass die Arbeit ordnungsgemäß ausgeführt wird. Und das Problem liegt ja nicht nur in den Grundschulen. Von den über 180 Projekten, die Jahr um Jahr geschoben werden, sind die allermeisten dem Amt für Schulen und Sport zuzuordnen. Wie bitte können wir das verantworten? Für uns gilt Priorität für Bildung, für Kinder und Jugendliche, für Schulen und Kitas. Drittens, Tabubruch im sozialen Bereich. Es war schon eine sehr denkwürdige Einleitung durch das Amt für Soziales und Wohnen. Für die Leistungsaufwendungen der sozialen Sicherung sind für das Jahr 2024 insgesamt 71,2 Millionen Euro eingeplant. Die Planwerte spiegeln dabei das Vorhaben des Stadtvorstands wider, das Ziel eines ausgeglichenen Haushalts insgesamt zu erreichen. Übersetzt heißt dieser Satz für die Linksfraktion: Wir haben die Maßgabe des Stadtvorstands erfüllt. Wir haben nicht das aufgeführt, was wir hätten veranschlagen müssen. Was uns in diesem Haushalt als Diät verordnet wurde, ist für uns als Linksfraktion ein Skandal. Von Land und ADD werden wir gezwungen, Pflichtausgaben zu senken. Diese Einsparungen sind nicht nur ein riskantes Unterfangen, sondern es ist ein skandalöser Tabubruch. Den bedürftigsten TriererInnen sollen Leistungen gekürzt oder genommen werden. Pflicht bzw. Verpflichtung hin oder her. Wenn gespart werden muss, dann auch hier. Das geht nicht mit uns. Das Grundproblem der Haushaltskonsolidierung ist, dass wir damit Trier nicht lebenswerter, sicherer, sozialer und besser machen, sondern unsere Handlungsfähigkeit verlieren. Diese Haushaltsdiät mindert unsere Lebensfreude und unsere Lebensbedingungen in Trier. Ein Beispiel: Diskussion um die Baumschutzsatzung. Es fehlen Planstellen für deren Umsetzung, wurde immer gesagt. Im neuen Stellenplan ist wieder keine Neueinstellung im Bauamt für Naturschutz vorgesehen. Zweitens, Ex-Haus. Wir haben immer noch keinen Plan, wie wir das Gebäude sanieren können, um es wieder der Jugendkultur und der Jugendarbeit zur Verfügung stellen zu können. Die Grünen versuchen mittlerweile, das Ex-Haus gegen die Trierer Skater auszuspielen und das Gebäude in Trier-West für beide Player zusammenzuführen. Zwei unterschiedliche Nutzungskonzepte, zwei unterschiedliche Gruppen, nur weil man glaubt, dass man es politisch für sich nutzen könnte. Im neuen Haushalt sind für beide Gruppen keine Gelder eingestellt. Ein Nutzungskonzept für das Ex-Haus ist nicht in Sicht. Stattdessen überlässt man es weiter dem Verfall. Das zerstört ehrenamtliches Engagement, führt zu Politikverdruss und hier steuert unser Haushalt in eine Richtung, die keine Zukunft schafft, sondern die zu einer Abmagerungskultur von Kultur, sozialem Engagement und ziviler demokratischer Beteiligung führt, bei der zum Schluss nichts mehr übrig bleibt. Ich komme zum Fazit. Die Linksfraktion steht für einen Haushalt der Werte. Jeder Cent unserer Schulden hat einen Gegenwert. Er hat einen Gegenwert in guten Schulen und Kitas, in einem guten kulturellen Angebot von Theater, Stadtmuseum, aber auch in freier Szene wie dem Ex-Haus und der Skatehalle. Es hat einen Gegenwert in der Förderung von Bildung, der Förderung von Kindern und Jugendlichen und von sozialer Sicherheit und sozialem Frieden. Kurz, jeder Cent, der als Schulden ausgewiesen wird, ist eine Investition in jeden Mensch, der in Trier lebt. Und die Linksfraktion will in die Stadt und die soziale Sicherheit der Trierinnen investieren. Im Gegensatz zur AfD, deren Menschenbild enthumanisierend ist, jenseits allem humanistischen und christlichen Verständnis, reduzieren wir Menschen nicht auf ihre Kosten. Anstatt Zuwanderung zu begrenzen und die Finanzen an die Kommune zu streichen, brauchen wir mehr Geld für die Kommunen, um Migrantinnen mehr Chancen zu geben, denn das bringt Vielfalt für alle Menschen. Aber dieser Grundsatz gilt für alle Menschen. Wir müssen die Menschen in die Menschen investieren. Das stärkt Vertrauen in Politik und Demokratie. Nach allen Krisen braucht es keine weitere Hungerkur durch falsch betriebenen Schuldenabbau. Zum Schluss noch ein Zitat von Stefan Raab aus dem Kanzlerduell 2013 zu Angela Merkel. Wenn Deutschland jeden Monat 1 Milliarde seiner Schulden zurückzahlt, dann wären wir bereits im Jahr 2184 schuldenfrei. Auch deswegen lehnen wir den Haushalt ab. Herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank, Herr Johann. Als nächstes spricht Herr Schneider für die FDP-Fraktion.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung. Dieser Haushalt macht uns Mut. Vielleicht ungewöhnlich nach einigen Reden, die wir jetzt heute gehört haben. Aber, und das ist in Zeiten wie diesen eben keine Selbstverständlichkeit, denn er zeigt für uns, dass wir hier in Trier mit gemeinsamer Anstrengung dazu in der Lage sind, Krisen und Herausforderungen zu begegnen und trotz aller Widrigkeiten Lösungen im Sinne der Bürgerinnen und Bürger zu finden. Das Haushaltsvolumen im Ergebnishaushalt beträgt mehr als 520 Millionen Euro. Und, meine sehr geehrten Damen und Herren, der Haushalt ist ausgeglichen. Das ist zwar nun mehr oder weniger nur die Umsetzung der Vorgaben und Anforderungen des Landes an uns, eben einen genehmigungsfähigen Haushalt vorzulegen, aber, und ich glaube, das darf man an der Stelle relativ deutlich sagen, vor einigen Monaten war das noch nicht unbedingt zu erwarten, dass wir unter diesen Bedingungen an dieses Ergebnis kommen. Die multiplen Krisenszenarien, die uns als Bürgerinnen und Bürger alle treffen, belasten auch unsere Stadt. Steigende Kosten für Energie und Material, gestiegene Zinsen und vor allem der Anstieg der zu erwartenden Ausgaben im Sozialbereich müssen dabei irgendwie aufgefangen werden. Viele andere Kommunen würden angesichts dessen wohl schnell wieder an der Steuerschraube drehen und mit Hilfe von Grund- oder Gewerbesteuererhöhungen die Belastung auf die Bürgerinnen und Bürger abwälzen. In Trier sind wir diesen Weg nicht gegangen. Die Fraktionen des Ampelbündnisses und auch die Mehrheit der weiteren Fraktionen hier im Rat waren sich gemeinsam mit dem Oberbürgermeister und dem Stadtvorstand einig, dass dies in der aktuellen Situation massiver Belastungen für die Bürger sicher nicht die Lösung sein kann. Und so gab es in der vergangenen Woche eine Situation mit Seltenheitswert für diesen Stadtrat, erst recht im Jahr einer Kommunalwahl. Die sogenannten ganztägigen Haushaltsberatungen reduzierten sich auf eine gute Stunde, weil das übliche Feilschen um die Aufnahme parteipolitischer Lieblingsprojekte entfiel. Alle Fraktionen hielten sich hier gemeinsam im Sinne unserer Stadt und im Sinne eines genehmigungsfähigen Haushaltes zurück. An dieser Stelle, verehrte Kolleginnen und Kollegen, einen herzlichen Dank dafür. Die andere Seite der Medaille ist, und das muss man natürlich sehr deutlich aussprechen, dass eben durchaus auch ein fundamentales Problem für die demokratische Verfasstheit eines Stadtrates besteht, wenn die Handlungsspielräume für eben eigene kommunalpolitische Schwerpunktsetzungen eigentlich nur noch bestehen, wenn beantragte Projekte kein Geld kosten oder in irgendeiner Form komplett fremdfinanziert werden. An dieser Stelle sei einfach nur mal auch nochmal auf die Situation der Ortsbeiräte hingewiesen, die beispielsweise investiv überhaupt keinen Handlungsspielraum mehr haben. Wir wünschen uns, dass sich Menschen in diesen Gremien engagieren und da passt dann irgendwas am Ende nicht zusammen, wenn hier diese Möglichkeit gar nicht mehr gegeben ist. Hier müssen wir konsequent daran arbeiten, dass wir uns diese Freiräume mit guter Haushaltspolitik wieder zurückerkämpfen. Ein fortgesetzter Dialog mit auch deutlichem Druck in Richtung Bund und Land, das Konnexitätsprinzip zu beachten, aber auch ganz klar die Forderung an den Bund, eben weitere Schulden der Stadt und der Kommunen zu übernehmen, müssen damit einhergehen. Trotz der angespannten Haushaltslage, und auch das macht Mut, ist es aber keineswegs so, dass wir die Hände in den Schoß legen und uns an der schwarzen Null erfreuen, ohne dabei etwas für die Bürgerinnen und Bürger zu tun. Über 90 Millionen Euro sollen allein in diesem Jahr investiert werden. Ein Rekordwert, der sichtbar Werte für die Zukunft unserer Stadt und für die Bürgerinnen und Bürger schafft. Sehr geehrter Herr Dr. Becker, wir wünschen Ihnen viel Erfolg dabei, dieses Geld auch tatsächlich verbauen zu können. Und unsere Unterstützung haben Sie dafür. Ebenso übrigens wie Sie, sehr geehrte Frau Gabes, denn ein Großteil der Investitionen fließt in Schulen und Kitas und damit in unsere Kinder und Jugendlichen eine Schwerpunktsetzung, die wir nur unterstützen können. In der kommenden Woche werden wir hoffentlich zudem die ersten Schritte für die mögliche Entwicklung eines neuen Gewerbegebietes auf dem Klesiesberg beschließen. Neben der Entwicklung der General-von-Seidel-Kaserne ist dies eine wichtige Maßnahme für das Ziel, wirtschaftliches Wachstum und Entwicklung in Trier anzukurbeln und damit auch die Einnahmen zu erhöhen. Vielen Dank, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, dass Sie hier immer wieder dranbleiben und diese Projekte, die Schlüsselprojekte für uns in Trier sind, verfolgen. Auch wenn ich auf andere Themen schaue, dann sehe ich, dass wir in Trier immer wieder das Beste aus dem machen, was eben die Haushaltslage hergibt. Wir gehen in der Digitalisierung voran. Wir haben in der Digitalkommission in der Vergangenheit immer wieder Gespräche mit verschiedenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung geführt und gesehen, dass hier eben viel geleistet wird, auch wenn man sich als Bürger natürlich manches immer noch schneller, effizienter und unbürokratischer wünschen würde. Und es hier ganz klar auch noch einige Baustellen gibt, die wir zu behandeln haben. Aber der entscheidende Punkt hierbei ist, aus meiner Sicht zumindest, dass zu spüren ist, die allermeisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wollen mitziehen und wir haben eine Verwaltung, die offen ist für Veränderungen und Neuentwicklungen und das ist sehr wertvoll. Vielen Dank an dieser Stelle allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Auch im Bereich der Kultur wird trotz enger finanzieller Grenzen mit Kreativität und Improvisationstalent sehr vieles möglich gemacht. Ich erinnere da neben den Investitionen in den TUFA-Anbau und die Theatersanierung auch an das Römerbrückenfest, das wir als FDP vor anderthalb Jahren im Stadtrat beantragt haben und das bereits wenige Monate später im vergangenen Jahr seine Premiere feiern konnte mit vielen tausend Gästen. Vielen Dank dafür, lieber Markus Nöhl, dass du mit Engagement auch immer wieder Projekte möglich machst und hier eben auch die Kreativität damit einbringst. Ich freue mich schon auf die Neuauflage in diesem Jahr und hoffe, dass ich dann diesmal auch dabei sein kann. Beim letzten Mal ging es leider nicht. Es gibt zahlreiche Ideen, um unsere Innenstadt weiterzuentwickeln. Und der schwierige Prozess der Transformation steht uns da eben bevor. Ein neues Leitbild und das von uns lange geforderte City Management werden hoffentlich hierbei einen Teil beitragen, unsere Innenstadt zukunftsfähig zu machen. Lieber Ralf Britten, vielen Dank an dieser Stelle für die Arbeit, die du dort leistest und wir hoffen sehr, dass diese erfolgreich sein wird und stehen dabei an deiner Seite. Noch etwas macht Mut und das möchte ich hier gerne ansprechen, weil es ein Thema ist, das mir besonders wichtig ist. Trotz aller finanziellen Nöte und Herausforderungen ist Trier eine weltoffene, tolerante und gastfreundliche Stadt. Das betrifft nicht nur die zahlreichen Touristinnen und Touristen, sondern vor allem auch die vielen Menschen, zuletzt vor allem aus der Ukraine, die bei uns Schutz vor Krieg und Vertreibung gefunden haben. Hier werden auch immer wieder Dinge möglich gemacht, auch auf unterster Verwaltungsebene. Hierfür auch an dieser Stelle herzlichen Dank für die Unterstützung und die klare Positionierung von dieser Seite. Zuletzt bleibt mir nur noch den Dank auszusprechen an Sie, Herr Oberbürgermeister, aber auch an das Team der Kämmerei und Herrn Kühnel für die Aufstellung dieses Haushaltes in sehr schwierigen Zeiten, für das disziplinierte Herangehen und eben auch die Aufstellung eines Haushaltes ohne Steuererhöhungen trotzdem ausgeglichen. Wir sind dafür sehr dankbar, dass man diesen Prozess so deutlich gegangen ist, dass der Stadtrat auch immer mitgenommen wurde, informiert wurde und ich denke, wir müssen schauen, dass wir in Zukunft natürlich in bessere Fahrwasser kommen. Dennoch, das Haushaltsverfahren an dieser Stelle hat uns in dem Sinne positiv begleitet und dieser Haushalt macht uns Mut. Die FDP-Fraktion stimmt dem Haushalt daher gerne zu.
Vielen Dank, Herr Schneider. Als nächstes spricht Frau Probst für die UBT.
Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrter Stadtvorstand, sehr geehrte Ratskolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. In den vergangenen Jahren haben wir den Haushalten immer zugestimmt, wenn auch bisweilen mit viel Bauchschmerzen und Unbehagen. In diesem Jahr ist die Schmerzgrenze überschritten und das Fass übergelaufen. Ich nehme es daher vorweg, die UBT-Fraktion lehnt den Haushalt 2024 ab. Dies, und das möchte ich vorweg ganz deutlich sagen, ist kein Misstrauen gegen die handelnden Personen. Wir bedanken uns ausdrücklich beim Team, das diesen Haushalt erstellt hat und bei Oberbürgermeister Leibe und dem Herrn Kämmerer. Sie haben nach der Maxime des US-amerikanischen Politikers Morris Dent gehandelt. Udo, du hast es eben schon gesagt, das Aufstellen eines Budgets ist die Kunst, Enttäuschungen gleichmäßig zu verteilen. Die frühzeitige Einreichung des Haushaltes bei der ADD ermöglicht aber hoffentlich eine schnelle Genehmigung und zügigen Beginn der Investitionen. Aufgrund der Auflagen der ADD als verlängerter Arm der Landesregierung wurden Rat und Verwaltung gezwungen, den Haushalt genehmigungsfähig zusammenzustutzen. Alleine das zeigt doch, wo dieses System krankt. Im Haushalt enthalten sind lediglich bereits beschlossene große Projekte und Maßnahmen in der Umsetzungsphase und Investitionen, bei denen Landeszuschüsse verloren gingen, wenn sie nicht fristgerecht fertiggestellt werden. Sanierung der Wolfsberghalle, TUFA-Anbau, Hauptfeuerwache, die Erweiterung des HGTs, Fertigstellung Kita Pfalzel und die Fortführung des Stadtumbaus Trier West. Leider gehört auch die Grundschule Eckbert dazu. Eine für uns immer noch falsche Entscheidung, von vornherein zu klein dimensioniert, ohne Funktionsräume und Turnhalle. Aber hier mussten wir uns der politischen Mehrheit beugen und dies akzeptieren wir als Demokraten. Dieser Nothaushalt regelt den Regelbetrieb in der Stadt Trier. Nicht mehr und nicht weniger. Aber wissen Sie, was dieser Haushalt nicht aufzeigt? Eine Perspektive. Was ist mit den nicht enthaltenen Projekten? Die Vielzahl an Projekten, die noch anstehen. Vordringlich erforderliche Schulsanierung, zum Beispiel die Grundschule Quint. Investitionen in Klimaschutz und energetische Maßnahmen an städtischen Gebäuden. Der 10-Jahres-Plan Straßenausbau. Mehr und bessere Ausstattung von Schulen, besserer Ausbau des Rastwegenetzes und. Ich könnte diese Liste nun weiter fortführen. Und für all diese zum Teil schon beschlossenen Maßnahmen brauchen wir eine Perspektive. Dem Verfall der Infrastruktur und dem Raubbau am Eigenkapital müsste man entschieden entgegentreten und auch diese Projekte voranbringen. Eine Bertelsmann-Studie hat genau dieses Problem der rheinland-pfälzischen Kommunen aufgezeigt. Sie prognostiziert weitergehende Probleme für finanzschwache Regionen mit maroder Infrastruktur, die aufgrund dieser Mängel unattraktiv für die Ansiedlung von Unternehmen für Fachkräfte sind. Immerhin hat der Stadtvorstand in den aktuellen Haushalt keine Erhöhung der Gewerbe- und Grundsteuer eingebracht. Für die desaströse Politik der Bundes- und Landesampel müssen also die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt über diese Abgaben in 2024 keine höheren Beiträge zahlen. Auch die UBT-Fraktion lehnt weitere Erhöhungen hier ab und die werden mit Sicherheit uns 2025 dann um die Ohren geschlagen werden. Umso schlimmer sind aber die im Haushalt die massiven Erhöhungen des Bewohnerparkens und der Parkgebühren im öffentlichen Raum. Durch die Novellierung der Landesgesetze sind diese Gebühren nun eigenständiges Verwaltungshandeln und die Räte haben lediglich noch ein Anhörungsrecht. Sehr geehrter Oberbürgermeister Leibe, ich hatte es ja bereits in meiner Rede gesagt zur Debatte und zur Beschlussvorlage. Wir Stadträte haben sehr wohl eine Möglichkeit, dieser massiven Gebührensteigerung zu widersprechen, und zwar mit der Ablehnung des Haushaltes. Was die UBT-Fraktion auch aus diesem Grund heute tut, um ein klares Zeichen zu setzen gegen die Beschneidung der Rechte von Kommunalparlamenten. Sehr geehrte Damen und Herren, besonders bezeichnend ist, dass die diesjährigen Haushaltsberatungen nach fast einer Stunde oder einer Stunde beendet waren. Bisher dauerten sie ja immer 2 Tage und da war es schon sehr knapp. Keine Anträge der Fraktionen, aus dem Wissen heraus, dass kein Geld da ist für Klientelpolitik, aber auch kein Platz mehr für politische Gestaltung und Mitbestimmung sowie für Demokratie vor Ort. Und genau das sind die Dinge, die unsere Bürgerinnen und Bürger politikverdrossen machen. Es passiert zu wenig, die kommunale Selbstverwaltung ist auf ihrem Tiefpunkt angelangt. Welches Fazit können wir aus dieser denkwürdigen Entwicklung ziehen? Mitwirkung und Mitmachen ist unattraktiv und unsexy geworden. Das politische Ehrenamt als Stadt- oder Gemeinderat wird einmal mehr ad absurdum geführt. Was dürfen wir bitte schön dann überhaupt noch entscheiden? Die Haushaltsberatungen waren einmal Kür, nun sind sie zur Pflicht und Verwaltungshandeln geworden und degradiert worden. Die Koalition in Bund und Land verweigert seit Jahren die auskömmliche Finanzausstattung der finanzschwachen Kommunen, bürden ihnen aber immer neue Lasten auf, bei den Migrationskosten zum Beispiel, und führen sie damit in eine noch tiefere Abwärtsspirale. Die vollständige Umsetzung des Konnexitätsprinzips lässt immer noch auf sich warten und rückt sogar in immer weitere Ferne. Die allseits vollmundig propagierte Übernahme eines großen Anteils der Kassenkredite bewirkt einen noch herberen Einschnitt auf allen Ebenen. Denn mit dem Beitritt zum kommunalen Entschuldungsprogramm haben wir uns weiteren Zwängen wie obligatorischen Einnahmeerhöhungen und einem harten Spardiktat durch die Landesregierung unterworfen. Der KEF hat sich leider zu einem Mittel der finanziellen Repression entwickelt. Der vorliegende Haushalt ist eine Mogelpackung. Denn bei zu erwartenden außerordentlich Mehrausgaben oder zusätzlichen Belastungen werden Nachtragshaushalte mit heißer Nadel gestrickt werden müssen, die das Kartenhaus des genehmigungsfähigen Haushaltes zum Einsturz bringen werden. Sehr geehrte Damen und Herren, auch der Bürgerhaushalt und sein Verfahren, so wünschenswert er auch ist, müssen hinterfragt werden. Zahlreiche Vorschläge sind eingegangen, die jedoch kostenintensiv und vor allem oft dem freiwilligen Leistungsbereich zuzuordnen sind. Kostenloser ÖPNV, autofreie Innenstadt, Sanierung Ex-Haus, Zuschüsse für Stoffwindeln. Hier sind keine Haushaltsposten hinterlegt. Es ist daher Augenwischerei zu suggerieren, dass die Vorschläge nun zeitnah umgesetzt werden, ohne dass es eine entsprechende Finanzierungsgrundlage hierfür gibt. Es werden im Gegenteil Hoffnungen geweckt, die nicht zu erfüllen sind. Deshalb auch korrekterweise der Verweis in die jeweiligen Fachausschüsse, um weiter zu diskutieren. Sehr geehrte Ratskolleginnen und Kollegen, meiner Ansicht nach macht es aus all den vorgenannten Gründen keinen Sinn, die 10-minütige Redezeit voll auszuschöpfen, wie es meine Vorredner getan haben. Sehr geehrtes Ampelbündnis, Lobhudelei und heiße Luft, nur um Wohltaten zu feiern, die sowieso bereits mit großer Mehrheit beschlossene Sache waren, ist nicht mein Ding. Sie und Ihre Kollegen sollten sich viel eher die Frage stellen, wie können wir es denn auf Landesebene, aber auch auf Bundesebene erreichen, dass die chronische Unterfinanzierung der Kommunen beendet wird und Rat und Verwaltung in der kommunalen Selbstverwaltung wieder ihre Entscheidungshoheit zurückerlangen. Sehr geehrte Damen und Herren, die UBT-Fraktion dankt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung, die auch unter schwierigen Bedingungen und beengten Vorgaben hervorragende Arbeit leisten. Auch danken wir dem Stadtvorstand für die kollegiale Zusammenarbeit. Ein besonderer Dank gilt aber allen in der Stadt ehrenamtlich Tätigen, die der Kitt unserer Gesellschaft sind und ohne die vieles nicht machbar wäre und Trier nicht so lebenswert wäre. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Frau Probst. Die Fraktion ist heute nicht vertreten, deshalb gibt es keine Haushaltsrede dieser Fraktion. Nein, Sven Teuber, 2x10 Minuten gibt es nicht. Und jetzt langsam. Und Herr Adams hat auf sein Rederecht verzichtet. Das heißt, das war jetzt mit Frau Probst die letzte Haushaltsrede. Ich würde Sie jetzt bitten, dass wir über 3-2 abstimmen. Es sind insgesamt 4 Beschlusspunkte. 3-mal Beschluss, 1-mal zur Kenntnisnahme. Wir machen es im Gesamtpaket. Ich bitte Sie um Zustimmung. Ich warte einfach, damit das Ergebnis korrekt wiedergegeben werden kann. Ich schließe die Abstimmung. Bei 38 Ja-Stimmen, 4 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen. Damit ist der Haushaltssatzung der Stadt Trier für das Haushaltsjahr 2024 zugestimmt. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Haushaltsreden. Ich freue mich, dass wir nach Genehmigung des Haushalts der ADD, der übrigens am Montag, tragen wir den persönlich hin, möglichst schnell genehmigt werden kann. Und hier habe ich auch den Konsens wieder gehört, dass wir endlich anfangen können, die Projekte, die wir geplant haben, umzusetzen. Im Sinne der Bürgerinnen und Bürger. Vielen Dank und ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Abend. Es gibt nämlich keinen nicht öffentlichen Teil, es gibt nämlich dort keine Themen. In diesem Sinne schließe ich die Sitzung um 18:20 Uhr. Vielen Dank.